Glück auf zum Grubenhelden-Podcast, mein Kumpel und ich. Mein Name ist Matthias Bohm und ich bin Gründer des Modelabels Grubenhelden. Wir erzählen mit Klamotte die Geschichte des Bergbaus, die Geschichte meiner Heimat des Ruhrgebiets und tragen diese raus in die Welt. Alles, was wir bei Grubenhelden machen, beruht auf dem Vermächtnis des deutschen Steinkohlenbergbaus. Ohne die harte Arbeit von hunderttausenden Bergleuten gäbe es unsere Klamotte nicht. Den Kumpels gehört unser ganzer Respekt, darum wollen wir sie in diesem Podcast zu Wort kommen lassen. Mein Kumpel und ich fördert unglaubliche Geschichten aus 1000 Metern Tiefe direkt in dein Ohr. Viel Spaß und Glück auf!
Von der Zeche kommt der heutige Rentner und Ruhrkohlen-Opa Horst einfach nicht los. Noch immer führt der Bergbauinteressierte über das Welterbe Zollverein. Hier hat er einst seine Karriere als Schlosser begonnen. Geendet ist sie im Reviersteigerbüro. Wo es dem sympathischen Bergmann am besten gefallen hat, das und noch viel mehr erzählt er uns in Folge 9 von Mein Kumpel und ich. Viel Spaß beim Hören.
Den letzten Arbeitstag habe ich immer möglichst verdrängt aus meinem Leben, weil ich nicht unbedingt aufhören wollte und hatte auch ein bisschen Angst davor. Aufgehört habe ich dann 2017. Letztes Bergwerk war dann Auguste Victoria. Dann haben wir ja 2018 leider alle Steinkohlenbergwerke in Deutschland geschlossen. Und heute treffen wir uns immer noch regelmäßig irgendwo zum Kaffee oder zum Grillen und sprechen über alte Zeiten.
Glück auf zu Glück einer auf. Neuen Folge von Mein Kumpel und ich. Als Videopodcast auf YouTube und als Hörpodcast überall da, wo es Podcasts gibt. Vor mir sitzt wieder ein sehr netter Kumpel. Magst du dich einmal vorstellen, bitte?
Ja, gerne. Ich bin Horst Rudnick, bin aktuell 62 Jahre alt. Ich war in Summe 40 Jahre unter Tage. Und mein Berufsleben begann damals hier ein Teil auf Zollverein und auf dem Bergwerk Konsole in Gelsenkirchen. Ich habe erst Bergmann gelernt, dann Schlosser gelernt, dann war ich in der Kohlenproduktion. Und dann über den zweiten Bildungsweg Ingenieurschule besucht, dann bin ich Steiger geworden. Dann musste ich das wahre Leben kennenlernen, wieder 10 Jahre auf Nachtschicht. Und dann wurde man ein bisschen älter und war wieder auf anderen Bergwerken und dann bekam ich da mehr Verantwortung. Ich bin dann Reviersteiger geworden und hatte so im Durchschnitt Mitarbeiter, so circa 250 Mitarbeiter Verantwortung. Aufgehört habe ich dann 2017. Letztes Bergwerk war dann Auguste Victoria. Und dann haben wir ja 2018 leider alle Steinkohlenbergwerke in Deutschland geschlossen. Und dann hat man hier nachgefragt von Zollverein, ob ich nicht Interesse hätte, eine Gästeführerausbildung zu machen. Habe dann eine Ausbildung gemacht als Gästeführer und bin seit 2018 als Zeitzeuge hier auf Zollverein unterwegs. Mein aktueller Titel ist Ruhrkohlen-Opa. Und zwar, ich habe früher bei der Ruhrkohlen-AG gearbeitet und wenn man über 60 ist und Enkelkinder hat, dann sagt man gerne Ruhrkohlen-Opa. Und das habe ich 2 Enkelkinder und habe ein interessantes Leben.
Ja, sehr schöner Titel. Welcher bedeutet dir mehr, Steiger oder Ruhrkohlen-Opa?
Ruhrkohlen-Opa.
Ja, okay. Wie kamst du auf die Idee, Bergmann zu werden?
Eigentlich gab es da früher nur 2 Möglichkeiten, entweder Stahlindustrie oder Bergbau. Und deiner Familie schon Opa und Opa früher auf der Zeche gearbeitet haben, habe ich mich dann damals sofort direkt auf dem Bergwerk beworben, bin sofort angenommen worden und habe dann direkt mit der Ausbildung angefangen.
Wann ging die los, die Ausbildung?
1977 habe ich mit meiner Ausbildung angefangen und so konnte ich dann bis 2017 arbeiten, dass dann 40 Jahre zusammen waren.
Boah, beachtliche Zeit. In den 40 Jahren hast du ja sicher richtig viel erlebt. Wenn du jetzt auf eine Geschichte runterbrechen würdest, was so deine Zeit unter Tage ausgemacht hat. Welche ist dir da besonders in Erinnerung geblieben?
Also eine Geschichte kann man direkt nicht erzählen, sondern das war das ganze Doing unter Tage. Also das war wirklich der Zusammenhalt. Das war die gemeinsame Arbeit unter Tage und hinterher noch in der Kaue zu sitzen und dann zu quatschen, was in der Schicht gerade passiert ist, nochmal die ganze Sache so ein bisschen zu verarbeiten oder natürlich auch ein bisschen zu lästern oder darüber zu reden, was unter Tage war. Aber die Arbeit selber war schon sehr interessant und es hat auch Spaß gemacht. Und dadurch, dass man ja langsam in der ganzen Geschichte reingewachsen ist, waren viele Tage interessant. Ich könnte es nicht sagen, dass ein Tag besonders schön war, sondern es waren viele Tage, die unwahrscheinlich schön und interessant waren.
Hast du aus der Zeit von damals heute noch Kumpel?
Auf jeden Fall. Also erstmal, die jetzt hier noch als Gästeführer unterwegs sind, da kennt man noch einen Teil von früher. Es kommen viele ehemalige Kollegen hin, die noch eine Führung machen. Ich wohne noch in alten Zechensiedlungen, da sieht man alte Kollegen von früher. Wir treffen uns noch regelmäßig mal zum Frühstück oder zum Grillen. Also das ist nicht so, dass man aus dem Bergbau geht und dann alleine ist, sondern man trifft sich immer wieder und erzählt natürlich dann gerade bei diesen Treffen über die alten Geschichten von früher. Und heute lachen wir wirklich darüber. Ne?
Ja, ist ja eine Zeit, die ordentlich zusammengeschweißt hat, denke ich.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, das Format heißt ja Mein Kumpel und ich und da wird man als Kumpel immer vorgeschlagen. Und dein Name fiel tatsächlich von vielen Seiten. Ja, da haben dich wirklich einige genannt und gesagt, Mensch, der Horst, der hat viel zu erzählen. An der Stelle auch Grüße an die Stiftung Zollverein, die uns auch den heißen Tipp gegeben hat. Der Horst ist da genau der Richtige, der Anekdoten von Untertage parat hat. Horst, könntest du uns einmal beschreiben, wie so dein typischer Arbeitstag damals als ja, ich sag mal Bergmann und dann vielleicht auch als Steiger aussah. Wann ging der los? Was hast du so als erstes gemacht und wann war dann vielleicht Schicht und Feierabend?
Also wenn ich jetzt die Zeit nehme, als ich jetzt Schlosser in der Produktion war, unter Tage, also im Kohlenrevier, da war ja Schichtbeginn 6 Uhr. Ich war meistens so viel nach 5, halb 6 in der Kau, habe mich dann umgezogen bei der normalen Frühschicht. Dann hat uns dann der Vorarbeiter schon meistens in der Kau informiert, was heute anliegt, wo wir hingehen, wie die Mannschaft aussieht. Und dann hinterher am Schacht haben wir direkt dann den Steiger getroffen, den sogenannten Schichtsteiger, der uns dann nochmal informiert hat, wo wir hingehen, welche Besonderheiten heute auf uns zukommen, wo er hingeht, wenn was sein sollte, wie wir ihn erreichen können. Und da sind wir dann um 6 Uhr angefahren. Entweder konnten wir direkt zum Abbaubetrieb laufen oder wir sind mit dem Personenzug dahin gefahren. Und wenn man dann schon mit den Kollegen dann direkt in dem Zug saß, dann saß man ja mit den Elektrikern zusammen und mit den Bergleuten zusammen, also mit den Kohlenhauern zusammen. Die haben uns da auch noch ein paar Informationen gegeben. Dann war im Personenzug eigentlich so ein bisschen Smalltalk. Der eine oder andere hat auch ein Nickerchen gemacht. Man hat dann natürlich Schnupftabak genommen, man hat eine Prise genommen, hatten vielleicht ein bisschen über Fußball gesprochen, wenn da vorher ein interessantes Spiel war. Und dann war es in einer halben Stunde, in einer Dreiviertelstunde direkt am Arbeitsplatz. Und dann ging es schon los, ging jeder an seinem Arbeitsplatz, der vorher praktisch klar war, wo man hingeht. Und dann hast du dann entweder Wartungsarbeiten gehabt oder wenn irgendwo eine Störung war, dann bist du sofort dahin und hast dann mit den Kollegen zusammen die Störung behoben. Das waren jetzt keine Arbeiten, die man alleine machen konnte, sondern das war immer so eine Teamarbeit. Man hat mit den Elektrikern, mit den Bergleuten immer zusammengearbeitet. Also war es niemals, wenn eine Störung war, dass man alleine war, sondern das waren ja immer Leute ringsherum, die uns mitgeholfen haben, um die Störung möglichst schnell zu beheben, dass wir wieder in der Produktion waren. Und so eine Schichtzeit ging dann ja bis 14 Uhr. Dann hast du dann bis 12:30, bis 1 Uhr lang gearbeitet. Und wenn der Vorarbeiter dann aus dem Streb kam von den Bergleuten, da der sogenannte Strebmeister, dann bist du mit denen dann zum Personenzug gekommen, dann zum Schacht, dann Seilfahrt noch über Tage. Und in der Kaue hast du erstmal noch ein bisschen gesessen, so ein bisschen Luft geschnappt und dann gingst du zum Duschen und dann vom Duschen dann nach Hause. Das war so ein typischer Alltag, so als Bergmann, als ich dann Schlosser war unter Tage. Und hinterher, als ich dann Steiger war, dann war natürlich, dann, man musste dann früher auf dem Bergwerk sein, also bei 6 Uhr Schicht, warst du zumindest um 5 Uhr auf dem Bergwerk, hast Informationen gekriegt von der Vorschicht, hast vom Reviersteiger oder von der schichtführenden Aufsicht Informationen bekommen, was wir heute vorhaben, welches Material wir brauchen, wo die Männer alle hingehen. Hat sich einen Plan gemacht, hat so ein bisschen aufgeschrieben, wo die Männer alle unterwegs sind. Dann gab es dann mal eine Zeit, dass du nur mit 5 Leuten unterwegs warst, manchmal auch mit 20 Leuten als Steiger unterwegs warst. Und meistens sind wir dann so in eine Kaue gegangen, dass wir um 6 Uhr angefahren sind als Steiger. Oder wenn ein bisschen viel zu besprechen war, schon mal um 7 Uhr. Mhm. Aber dann bist du auch meistens mit der Mannschaft um 6 Uhr angefahren und bist dann mit den Männern auch um 14 Uhr noch über Tage wieder rausgefahren. Einmal war Duschen, okay, das Duschen war schon in der Steigerkaue, die Duschen waren ja auch nach Hierarchien getrennt. Ne? Da gab es ja so eine Kinderkaue, ich sag mal, die Kinderkaue war die Auszubildendenkaue unter 18. Da gab es ja Erwachsenenkaue, dann gab es eine Steigerkaue und eine Direktionskaue. Wenn man dann Steiger war, dann warst du in der Steigerkaue, hast da mit den Kollegen noch ein bisschen Absprache getroffen in den Kauen. Dann gingst du runter ins Büro in der Steigerstube. Dann hast du da Bericht geschrieben, noch ein bisschen telefoniert, noch mit der nachfolgenden Schicht ein bisschen gesprochen, ins Infobuch ein paar Informationen reingeschrieben für die nachfolgenden Schichten und ist dann nach Hause gegangen. Also dann war der Arbeitstag nicht mal reine 8 Stunden, sondern das waren schon zwischen 9 und 10, weil immer vorbereitende Arbeiten, nachbereitende Arbeiten hattest, wo man dann schon länger auf dem Bergwerk war. Und hinterher die Phase, als ich dann Reviersteiger war, dann war ich meistens zwischen 3 und 4 Uhr auf dem Bergwerk. Dann kam dann um 5 Uhr schon die erste Schicht, dann hast du mit den Steigern gesprochen, mit den Vorarbeitern gesprochen. Dann bist du dann meistens um 8 Uhr angefahren als Reviersteiger, 12 Uhr, 13 Uhr wieder rausgefahren. Hast du dann Büroarbeit gehabt, Besprechungen gehabt, Teamsitzungen gehabt. Das ging dann meistens auch bis zum späten Nachmittag. Und alle Bereiche waren interessant und alle Bereiche hatten natürlich Herausforderungen. Und so ist man aber auch langsam in dem ganzen System reingewachsen. Natürlich hätte sich jeder gewünscht, sag mal, mit 25 Reviersteiger zu werden, was relativ selten war. Aber hinterher hat man schon festgestellt, dass die Erfahrungswerte unter Tage eine ganz wichtige Voraussetzung waren, auch weiterzukommen. Deswegen jung anfangen und dann hinterher die ganze Erfahrung sammeln. Wichtig war immer, dass man einen guten Ortsältesten, so einen Meisterhauer oder so einen Vorarbeiter hatte, der die Erfahrung weitergegeben hat. Davon haben wir richtig viel gelernt.
Und du hast jetzt gerade gesagt, alle Phasen waren interessant. Wenn du heute entscheiden müsstest, welche war so die für dich spannendste? Hast du dich manchmal, wenn du im Steigerbüro saßt, zurückgesehnt? Oder hatte so alles seine Vorzüge? Wie würdest du das beschreiben?
Also es hatte alles seine Vorzüge, aber manchmal war als Reviersteiger der Stress und der Druck so hoch, dass ich mir manchmal gewünscht hätte, ich wäre wieder Schlosser von 6 bis 14 Uhr. Also die große Verantwortung, die man hatte, die erdrückt einen natürlich auch manchmal. Und man hat dann auch wenig Zeit zum Durchatmen. Man hat gesagt, boah, jetzt möchte ich einfach mal nur anfahren, einfach mir noch ein Projekt angucken und dann wieder nach Hause gehen. Weil sobald du auf dem Bergwerk warst, warst du immer on. Es gibt Telefongespräche, da gab es die Handysgeschichten dazu, der Computer kam dazu. Du warst ja immer on, du warst ja nur in Gesprächen, musstest nur mal Sachen regeln, Sachen entscheiden. Und dann merkte man schon abends, wenn man dann zu Hause war, boah, ey, was war heute alles gelaufen? Was hast du heute alles entschieden? War natürlich jede Phase schön, aber der größte Druck war eigentlich als Reviersteiger mit den vielen Mitarbeitern. Und da kann ich auch sagen, als ich dann aufgehört habe, dann wird man ja als Reviersteiger abberufen. Ne? Man konnte dann ein Abberufungsschreiben, dass man dann dementsprechend in den Vorruhestand geht und in dem Moment seine Verantwortung verliert. Das war eine sehr emotionale Unterschrift. Als ich die letzte Unterschrift geleistet habe, habe ich gesagt, boah, jetzt hast du keine Verantwortung mehr. Und einen Tag später habe ich persönlich gemerkt, dass so ein Druck also von mir so abgefahren ist, weil du ja in dem Moment keine Verantwortung mehr hattest. Ich habe sofort was vermisst, aber auf der anderen Seite hast du nicht mehr den Druck gehabt und warst für alles verantwortlich, das, was auf der Zeche passiert ist.
Wie viele Mitarbeiter, würdest du sagen, hattest du in all den Jahren dann unter dir? Für wie viele Leute hattest du Verantwortung?
Also die größte Verantwortung war es für 250 Männer ungefähr. Das war je nach Projekt mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Das war schon eine große Abteilung, die ich damals hatte. Das war aber auch total spannend und interessant. Und man konnte wirklich viele Dinge entscheiden. Und es wurde auch akzeptiert. Also mein letztes Bergwerk war ja Auguste Victoria. Und wie wir da gearbeitet haben, wir bekamen die Verantwortung. Man hat uns Vertrauen geschenkt und durften auch viele Dinge regeln, gestalten. Und das war schon eine sehr gute Geschichte. Also habe ich wirklich in sehr guter Erinnerung auch das kollegiale Miteinander, also dass wir zusammengearbeitet haben, auch auf der Reviersteiger-Ebene, auch auf der Vorgesetzten-Ebene. Das war schon total spannend. Also man konnte wirklich eine ganze Menge machen. Ich wollte ja hinterher, als ich dann nochmal verlegt worden bin, 2005 nach Auguste Victoria, da habe ich gesagt, hier machst du nur noch deinen Job und dann gehst du in den Ruhestand mit 48 oder mit 49. Und dann kam alles anders. Und auf Auguste Victoria sind dann so viele Sachen entstanden. Also ich wollte kein Reviersteiger werden. Überhaupt nicht. Gar nichts. Ich wollte nichts mehr machen auf Auguste Victoria, nur meinen Job machen. Und dann irgendwann saß mein Chef so direkt so, wie du es da sitzt. Ne? Sag mal, wir könnten uns vorstellen, dass du Reviersteiger wirst. Und ich so, was? Ja, was ist denn jetzt? Und da habe ich zu ihm gesagt, ne? Da muss ich erstmal eine Nacht drüber schlafen. Und der, was hast du gesagt? Ja, ich sage, ich muss das ja mindestens zu Hause besprechen, dann bin ich ja noch weniger zu Hause. Ja, okay, morgen früh sagst du mir Bescheid, ne? Und dann hinterher so im Auto so, das wolltest du immer werden. Aber jetzt stehst du vor einem, ne, machst du jetzt, ja, nein, haben wir das zu Hause besprochen. Aber ja, machst du. Und wenn man dann immer hinterher so Sitzung hatten und ich nicht sofort geantwortet habe, dann hat er immer gesagt, was ist? Musst du nachts drüber schlafen?
Stark.
Das war echt gut. Also das muss ich wirklich sagen. Also die Zeit als Reviersteiger, die war schon sehr, sehr prägend und das war echt klasse. Echt. Die letzten Jahre waren eigentlich so, obwohl das ja viel Verantwortung war, waren halt damit die schönsten Jahre. Dass man noch wirklich Sachen bewegen durfte, man durfte Sachen entscheiden. Natürlich ist, man darf nicht vergessen, ist auch ein Machtthema. Ja, also wenn du so viele Leute hast, ne, du musst da nichts mehr alleine machen. Du musst dir vorstellen, du sitzt in der Steigerstube, du kommst morgens hin, du hustest einmal, da kommt der Kaffee angefahren, ne, da ist Milch dabei, da geht er zum Drucker. Also wird ja für dich alles gemacht. Ne? Also ich habe dann damals einen neuen Schreibtisch gekriegt, ein neues Telefon, alles neu. Ne? Wenn du aufgestanden bist, du musstest nur alleine zum Klo gehen. Der Rest wurde ja im Prinzip gebracht. Das hätten sie am liebsten auch noch gemacht. Ne?
Okay.
Also das war schon echt krass. Und dann auch so, als die ersten Handys kamen. Ne?
Ja. Hat das so sofort?
Nee, also, da hat der Chef nur gesagt, ja, wer wichtig ist, kriegt ein Handy. Wir waren ja alle wichtig. Ne? Und dann hat er gesagt, wenn ihr immer erreichbar seid, seht ihr keine Rechnung. Gab es die ersten Nokia 3310.
Ui.
Ne? Und ich gehörte auch zu denjenigen, ich war stolz für Oskar. Aber ich war da mit dem Garten telefonieren, da war gar keiner dran. Und wenn einer angerufen hat, hast du extra laut gesprochen, dass die Nachbarn mitgekriegt haben, dass du ein Handy
das
hast.
Klingelt,
ne?
Ja.
Boah, Papa, ey, bist so peinlich, geh rein. Und im Urlaub, da warst du Grabkoks. Dann hast du dann, wenn einer angerufen hat, ne, aber geh mal rein, ne, guck mal. Und dann.
Und alle anderen mussten zur Telefonzelle, um sich mal zu Hause zu melden.
Und du konntest dann Freitag. Und dann gab es dann irgendwann Blackberries, ne, mit der Kugel in der Mitte.
Ja.
Und dann schrie dann nämlich einer in der Steigerstube, ey, ich habe eine E-Mail auf mein Handy. Und dann will ich auch haben. Ich weiß nicht, wie auf den Zechel, wer das ist. Wenn einer was gesehen hat, gibt was Neues, wollten sie alle haben. Ne? Dann gab es Blackberries und irgendwann gab es einen Laptop. Und dann konntest du zu Hause über VPN, warst du eingedockt nach Untertagen, dann warst du komplett verortet. Ne? Und dann, als ich alles abgeben musste 2017, ne, dann bin ich in so einem Loch gefallen. Ne? Keiner ruft mir an, kein Laptop. Und vor allen Dingen, du verlierst, was ich ja gerade erzählt habe, über Nacht verlierst du alle Berechtigungen. Ne?
Was, du hast gerade gesagt, Verantwortung für 250 Mitarbeiter. Auf welchem Bergwerk war das?
Das war das letzte Bergwerk Auguste Victoria.
Auguste Victoria. Auf welchen Bergwerken warst du davor noch?
Oh, jetzt muss ich mal langsam anfangen. Ich war auf Zeche Unser Fritz, ich war auf Zeche Pluto, ich war auf Zeche Konsolidation, auf Nordstern, auf Hugo, Stärkrade, Osterfeld, Lohberg, Haltern, Auguste Victoria. Ich glaube, jetzt habe ich keinen vergessen.
Ich hätte besser fragen sollen, auf welchem Bergwerk warst du nicht. Wäre mir, glaube ich, schneller gewesen. Aber ja, hast du Unterschiede feststellen können zwischen den einzelnen Bergwerken?
Ja, also einmal ist das Bergwerk da, wo man gelernt hat, also sein erstes Bergwerk. Und da hängt natürlich ein Herz dran, wenn man da angefangen hat.
Welches war das?
Das war Konsolidation Zollverein.
Ja.
Also ich habe zwei Bereiche hier gemacht. Als Konsol zugemacht hat und Zollverein zugemacht hat, das waren so Tage, die waren sehr emotional, weil man da praktisch die erste Heimat verloren hat. Die Zwischenbergwerke, da gab es einige Bergwerke, die waren sehr anstrengend, will ich mal so formulieren. Und eine schöne Zeit auf den Bergwerken, wo ich mich sehr wohl gefühlt habe, war auf Lohberg, in Dienstlaken viele Jahre. Und hinterher die letzte Zeche Auguste Victoria, das war eine Ausnahmezeche. Also Zeche Auguste Victoria war ein Miteinander von Mitarbeitern mit Vorgesetzten. Also ich glaube, das sucht seinesgleichen. Das war wirklich ein Bergwerk, wo ich mich persönlich sehr wohl gefühlt habe und wo auch Vorgesetzte mit uns Mitarbeitern vernünftig umgegangen sind.
Das klingt gut. Wie würdest du das beschreiben? Wie hat sich das bemerkbar gemacht, dass da?
Ich sag mal ein Beispiel.
Ja.
Ich bin ganz neu auf dem Bergwerk Auguste Victoria habe ich angefangen und dann war ich erstmal auf dem Bergwerk Haltern, praktisch eine Nachbaranlage erstmal ein paar Tage und dann bekam ich einen Termin bei dem damaligen Bereichsleiter. Ich sollte mich da melden und normalerweise kriegst du einen Termin beim Bereichsleiter nur, wenn irgendwas nicht schief gelaufen ist oder wenn jemand ausgefressen hat. Also zumindestens war für mich nicht normal, dass man einen Termin beim Bereichsleiter kriegt. Und das war dann auch 14 Tage später und irgendwann bekam ich dann Termin und dann bin ich zu ihm hin. Und ich hatte natürlich jetzt so Herzklopfen, was ist das passiert? Warum musst du da hin? Und als ich dann da war, wurde ich freundlich begrüßt und bekam eine Tasse Kaffee. Und der Grund des Treffens war, er wollte mich kennenlernen. und hat sich bedankt, dass ich da war. Also, dass ich vom anderen Bergfeld dahin gekommen bin. Und dass er gesagt hat, er hat Arbeit für mich. Also, wir bekamen da natürlich eine neue Aufgabe. Und das war es, dass sie Kaffee trinken und Glück auf sagen. Und das Phänomen war, der mein Name nicht mehr vergessen. Also, ich war nicht der Einzige. Aber man geht da rein, stellt sich vor, wenn man sich dann wieder getroffen hat in Besprechung oder unter Tage, dann hat er gesagt, Glück auf für Rudnick. Also, das war schon Wertschätzung. Ne? Und nicht gefragt, ey, wer ist da, sondern Glück auf für Rudnick. Also, das war zum Beispiel, das erste Treffen war schon faszinierend. Ich war, boah, hier fühlst du dich richtig wohl. Also, man wurde als Mensch auch wahrgenommen.
Ja.
Und diese Gespräche waren ja jetzt nicht nur dienstlich, sondern auch ein bisschen Smalltalk dabei. Da fühlte ich mich sehr gut aufgehoben und fühlte mich auch vom ersten Tag auf wohl da. Auch von den Kollegen her. Also, wenn man jetzt zum neuen Bergwerk kommt, müsst ihr euch vorstellen, dann ist ja so, du fängst komplett neu an. Klar, es sind ein paar Kumpels, die man kennt von früher. Aber du fängst an, Kaue, Kantine, Toilette, so diese grundsätzlichen Sachen. Da musst du ja mal gucken, wie sind da die Hierarchienverläufe, mit wem kann man sprechen, mit wem kann man mal ein offenes Wort finden. Und das hat auf Gusto Victoria haben die Sachen sofort funktioniert.
Wie lange hat das auf den anderen Bergwerken gedauert, bis du dich da so einigermaßen eingefunden hast? Was würdest du sagen?
Entweder gar nicht oder vielleicht ein paar Monate. Also es sind einige Bergwerke gewesen, wo ich gar nicht angekommen bin. Mag natürlich auch ein Teil an mir gelegen haben, keine Frage, sind immer zwei Seiten dafür verantwortlich. Aber es gab natürlich auch Bereiche, ich möchte jetzt keinen Bergwerk nennen, aber zumindest gab es viele Zeiten, wo ich mich gar nicht wohlgefühlt habe. Richtig wohlgefühlt habe ich mich wirklich auf Lobeck, wo ich da zum Beispiel ankam, wo mein Name auf dem Zettel stand und wo die dann gesagt haben, wir haben Arbeit für Sie. Also wir haben das schon mit Ihnen vor, mit Ihrer Kolonne da und da zu arbeiten. Und das ist schon Wertschätzung, wenn man irgendwo hinkommt, ganz neu, altes Bergwerk zugemacht und sagt, ey, wir haben Arbeit für dich, hier kannst du arbeiten. Schön, dass du da bist. Und das war eine ganz tolle Geschichte.
Klingt ja fast auch schon so wie eine moderne Arbeitskultur. Kannst du da vergleichen? Also als du ganz angefangen hast, ist wahrscheinlich nicht für jedermann, der heute jetzt zuhört und vielleicht einen Büroarbeitsalltag hat. Wie war das, dein erster Tag auf Zeche im Vergleich zu, wenn du jetzt heute bei, keine Ahnung wo, in einem großen Unternehmen im Büro anfangen würdest? Wie würdest du das vergleichen?
Das ist jetzt schwierig, aber ich sag mal zwei Unterschiede. Und zwar, als wir früher auf den Bergwerken angefangen haben, gab es da früher die alte Bundeswehrhierarchie. Also auf den Bergwerken war ja Befehl und Gehorsam. Gleiche Hierarchieform wie bei der Bundeswehr. Und man war ja erst anerkannt auf den Bergwerken, wenn man von der Bundeswehr kam. Und nur, wenn man auch gedient hat. Nicht, wenn man Zivildienst gemacht hat, sondern es war schon eine Voraussetzung, im Team dazuzugehören, wenn man bei der Bundeswehr war. Und es gab eine Situation, da wurde ich gerade Jungsteiger und mein Obersteiger, den ich damals hatte, war Direktionsmitglied. Und ich wollte mich eigentlich beim Obersteiger abmelden, dass ich wochenlang nicht arbeiten komme. Und dann musste ich beim Obersteiger natürlich anklopfen. Ne? Und bevor er dann hereingesagt hat, musste man warten, herein und dann Glück auf und nehmen Sie Platz. Und bevor ich überhaupt mein Anliegen anbringen konnte, hat er sofort geschrien, Rundling, Samstagmittag 12 Uhr. Jawohl, Obersteiger. In dem Moment war das Gespräch erledigt. Also ich bin Samstagmittag arbeiten gegangen und wir haben uns auch nicht getraut, den Vorgesetzten zu widersprechen. Und wir hatten auch vor dem Obersteiger oder vor manchen Vorgesetzten drauf Respekt unter Tage, wenn die angerufen haben, bist du aufgestanden. Normalerweise hättest du ja unter Tage sitzen können. Da hätte ja keiner gesehen, wo du bist oder was du gerade machst. Es gab aber Vorgesetzte, ist man aufgestanden. Und die Vorgesetzten haben uns früher schon so behandelt, also wir sind hier die Chefs im Ring. Und wenn die dann mal zu Hause angerufen haben, dass ich arbeiten kommen sollte, dass eine Störung war, da gab es zum Beispiel eine Geschichte, da haben sie mal zu Hause angerufen, komm da vor zur Zeche, aufgelegt. Ja, was machst du? Du musst erst mal eine Hose anziehen, dann musst du dann zur Zeche fahren mit dem Fahrrad, das war Zeche unser Fritz. Ne? Da komme ich dann da an und der Revierschlager schreit, wo warst du so lange? Ja, ich muss da zumindest eine Hose anziehen. Du kannst den Schlafanzug zur Zeche kommen, du musst sowieso in den Kauer gehen, zieh dich um, ab in die Grube. Was soll ich denn da machen? Erzähl ich dir gleich, geh dich umziehen. Ne? Also ab in die Kauer umgezogen, ab nach unter Tage und dann musst du schon in die Kauer, was sich da erwartet. Also das war nur ein Anruf und sofort in die Grube und Nachfragen, aber auch nicht gewünscht. Und eine Geschichte kann ich euch noch erzählen. Ich bin ja mal unter Tage entlassen worden. Und zwar, früher war ja so, sehr oft eine Redensart von den Vorgesetzten oder Bereichsleiter vielmehr, ne? Rudnick, bist entlassen, geh mir aus den Augen, ne? Weil er da drei, vier Mal gesagt, Chris, glaubst du das irgendwann? Und dann war ich ja Jungsteiger und dann habe ich den Arbeitsplatz verlassen, bin nach über Tage gefahren und habe da meinen Reviersteiger damals angerufen und ich sage, Herr Reviersteiger, ich bin entlassen. Und der hat dann geantwortet, du Blödmann, wo bist du? Ja, sag ich, über Tage. Und dann habe ich es dann nochmal gekriegt. Wie kann man nach über Tage fahren, wenn man entlassen wird? Einfach weiterarbeiten, habe ich noch nie gehört. Also ab wieder in der Grube, da war ich da 4 Wochen der Doppellose. Einmal, dass ich entlassen worden bin und meinen Arbeitsplatz verlassen habe. Also habe ich gelernt, du bist entlassen, einfach weiterarbeiten. Aber das ist eine Vorgehensweise, die ich überhaupt nicht kannte.
Ja.
Und das war so diese, ich will mal dazu sagen, so alte Heeresstrukturen, die so bis zur Jahrtausendwende waren, wir nannten die auch Kriegsgeneration, weil viele dieser alten Führung auch früher im Krieg noch waren. Und dann nach der Jahrtausendwende, da gab es dann neue Führungsstile, neue Führungsformate. Man hatte das flache Hierarchien, die Türen waren alle auf. Viele Ebenen wurden abgeschafft, es waren dann flache Hierarchien. Und man hat dann festgestellt, dass Mitarbeiter das höchste Gut eines Unternehmens sind. Also Arbeitssicherheit ging vor Produktion und vom Direktor bis zum kleinsten Mann wurden auch Gespräche geführt. Also früher hat man ja nur mal unter Tage direkt mit seinem Vorgesetzten gesprochen und hinterher war es dann so, dass auch ein Direktor mit den Bergleuten gesprochen hat, sich mit den Bergleuten auf die Kiste gesetzt hat, mal einen Schnupftabak genommen hat. Also auch die Hierarchien waren nicht mehr so unter Tage. Na klar hat man gesehen, da sitzt ein Direktor, da sitzt ein Arbeiter, aber er hat sich mit dem unterhalten, weil die Männer vor Ort, die hatten ja genau die Ahnung, wie man mit gewissen Sachen umgeht. Und diese Erfahrungswerte hat man dann auch hinter versucht umzusetzen. Natürlich hat nicht alles funktioniert, aber zumindest da fing es an, wo man alle Hierarchiestufen mit einbezogen hat. Unter anderem auch zum Thema Lean-Prozess, wo man wirklich versucht hat, jeden Einzelnen mitzunehmen und dann auch rauszukriegen, welche Ideen hat er. Und das sind tolle Sachen auch daraus entstanden.
Dann rund 10 Jahre auf AV Reviersteiger und irgendwann 2017 kam dann der letzte Arbeitstag für dich, die letzte Schicht. Wie hat sich das angefühlt?
Den letzten Arbeitstag habe ich immer möglichst verdrängt aus meinem Leben, weil ich nicht unbedingt aufhören wollte, weil so ein Tag, wenn man aufhört, sehr emotional ist und hat ja auch ein bisschen Angst davor. Den Tag, als ich dann abberufen worden bin und unterschrieben habe, dass ich jetzt in Vorruhestand gehe, das war schon sehr eigenartig. Ich habe unterschrieben und dann erstmal so überlegt, was passiert jetzt gerade? Also man verliert in dem Moment die gesamte Verantwortung, ist praktisch über Nacht dann Rentner im Vorruhestand. Was passiert zu Hause? Man hat da jetzt im Prinzip keine Aufgabe mehr. Man fällt da, hatte ich so die Angst, in ein kleines Loch rein, Handy abgeben, Laptop abgeben. Man verliert die Parkberechtigung, muss einen Besucherhelm tragen. Wenn man dann zum Bergwerk gefahren ist, musste man sich beim Pförtner anmelden, um dann dementsprechend dann weiterzugehen. Das war schon sehr schwierig. Das Schöne an der ganzen Sache war, dass an diesem Abend noch meine Mitarbeiter ein Fest organisiert haben. Die haben eine Party organisiert, hinter meinem Rücken. Ich war zum Kegeln eingeladen, so ein bisschen mit ein paar Freunden, haben sie gesagt. Und als ich dann da hinkam, wo der Kegelabend war, war Licht aus. Und dann haben plötzlich ging Musik an und haben die dann gesungen, Glück auf, der Steiger kommt. Dann ging Lichter an, Knicklichter. Und da war fast die gesamte Mannschaft da und haben mich dann in dem Moment dann verabschiedet. Das war total emotional. Da kriegst du...
Da krieg ich schon beim Zuhören Gänsehaut.
Also da kriegst du wirklich Tränen in den Augen. Da geht deine Geschichte zu Ende, aber nochmal diese Wertschätzung von den Männern. Ey, schön, dass du da warst und gab es dann auch viele, viele Sachen, die wir dann noch den Abend erlebt haben. Und das war dann praktisch der Abschied. Den kann man nur einmal machen, aber das war schon emotional und es war faszinierend, was sie alles gemacht haben für mich. Das war absolut klasse, Respekt. Also echt, das war absolut gut.
Und ganz von der Zeche bist du ja nicht losgekommen. 2017, dein letzter Arbeitstag. Jetzt sitzen wir hier 2025 zusammen. Die, die uns auf YouTube verfolgen, sehen vielleicht, wo wir sind, erkennen, wo wir sind. Wir sind hier auf Zeche Zollverein. Und hier bist du immer noch tätig. Was machst du hier auf Zeche Zollverein?
Also jetzt muss ich mal einen Spruch sagen. Ich bin jetzt auf Zeche Zollverein, die schönste Zeche der Welt, die wir noch haben. Weil viele Sachen ja sich schon abgewickelt haben. Als ich dann 2017 aufgehört habe, kam 2018 eine Anfrage, ob ich Interesse hätte, Gästezuführer zu werden auf Zollverein. Ich hatte ja nichts zu tun, die Garage war ja aufgeräumt. Und dann bin ich da hingefahren und dann konnte ich eine Ausbildung machen als Gästeführer. Bin dann seitdem als Zeitzeuge hier unterwegs auf Zollverein. Noch mal so ein bisschen mit der Geschichte beschäftigt. Und was das gerade so auf Zollverein passiert, ist wahnsinnig viel. Also ein bisschen zu der Geschichte, Zollverein ist da 2001 Weltkulturerbe geworden. Das war noch der Zeitraum, wo ich selber unter Tage war. Das hat mich auch gar nicht interessiert. Hast du das da mitgekriegt? Oh, Welterbe, oh, okay. Das mag wichtig sein. Jetzt sind wir stolz, dass wir Weltkulturerbe sind und dass wir jetzt Führungsformate anbieten, wie wir jetzt gerade im Hintergrund gesehen haben, dass es hier Menschen unterwegs sind, wo wir von früher erzählen. Also einmal, wie wir früher gearbeitet haben, was die Zeche Zollverein früher ausgemacht hat hier in den Siedlungen. Wir reden auch von dem, was jetzt heute auf Zollverein stattfindet. Also wenn ich jetzt sage, Zollverein hat jetzt 240 Millionen Tonnen Kohle in ihrem Berufsleben gefördert, da sagen dann Gäste, was, so viel? Ja, 1986 war schon Zollverein wieder zu Ende. Und jetzt auf Zollverein finden auch viele Veränderungen statt. Also zum Beispiel haben wir jetzt auf Zollverein 50 Startups angesiedelt. KI, ein Riesenthema. Wir hatten ja zum Beispiel bis Ende März das Brandenburger Tor mit Seekontainern nachgebaut, hier unten auf dem Dr. Werner-Müller-Platz. Und die Plakate, die wir hatten, sind über KI entstanden. Dann war regelmäßig einmal in der Woche in dem Digital-Campus Vorlesungen oder Buchvorstellungen zum Thema KI. Also die neue Generation hat das auf Zollverein Einzug gehalten. Und wir haben ja jetzt auch wieder fast 2000 Mitarbeiter, die hier beschäftigt sind über die Startups. Also es findet hier eine Veränderung statt. Und wir erzählen von früher, aber auch auf der anderen Seite, was sich jetzt verändert und wie die Zukunft geplant ist auf Zollverein. Thema Nachhaltigkeit, Bienen auf Zollverein. Wir haben Honig auf Zollverein, eine Brombeerart hat sich hier entwickelt. Wir haben draußen spontan Vegetation, die Bäume sind wieder da. Also vieles auch von alleine nachgewachsen. So kann man sehen, dass Zollverein sich positiv verändert hat. Das Ruhrgebiet verändert sich positiv. Wir wollen nicht nur sagen, dass früher alles gut war, sondern wir wollen den jungen Menschen auch mitgeben, die jetzt auch hier regelmäßig hier sind, dass sich Veränderungen lohnen. Also als wir damals hier angefangen haben, konnten wir unsere Ideen praktisch in der Arbeitswelt verwirklichen. Und ich gehörte dazu, ich durfte ein paar Sachen mitgestalten. Und heute versuchen wir das noch nahezubringen, dass man auch heute die Zukunft wieder mitgestalten kann. KI, ChatGPT und alles, was es gerade momentan auf dem Markt gibt, kann man ja wieder hier aktiv mitgestalten. Und das geht dann auch so ein bisschen darum, wie haben wir es früher gemacht, was kann man heute machen? Es geht nicht darum, zu verherrlichen, dass die Arbeit nur früher gut war, sondern das war früher so. Wir haben uns auch weiterentwickelt zum Thema Technik und heute entwickeln wir uns über KI weiter. Was können wir morgen mit KI anwenden? Und wie können wir unsere Kinder auch wieder begeistern, sich mit neuer Technik auseinanderzusetzen? Also zum Beispiel, die ersten Berichte haben wir noch von Hand geschrieben auf den Bergwerken. Die wurden auch grammatikalisch von Vorgesetzten korrigiert. Ne? Ansonsten gab es schon mal eine Rücksprache, ob man den Duden kennen würde, um auch die Rapport vernünftig zu formulieren. Dann sind die Computer eingezogen. Heute sind Computer für uns absolutes Tagesgeschäft, gehören zum Leben dazu. Wir haben damals mit SAP angefangen. Der eine oder andere, der jetzt zuhört, wird sich auch denken, ja klar, SAP. Aber heute gehört das zum Leben dazu. Und so kann man auch heute viele Dinge auch interessant gestalten und sagen, nehmt eure Zukunft in die Hand. Und ich bin mir absolut sicher, dass doch gerade hier Menschen nahe sind. Guck mal, die haben früher auch einiges geschafft, wo man nicht dran gedacht hat. Und heute sind wir hier und versuchen den Menschen auch so ein bisschen Mut zu machen, die ganze Zukunft neu zu gestalten mit alten Ideen und dann wieder neue Ideen hier zu entwickeln. Und ich glaube, das Zollverein ein guter Standort, sich da auch für die Zukunft fit zu machen. Immer wieder mit neuen Ideen. Unter anderem machen wir jetzt ja gerade auch im Prinzip eine neue Geschichte, ja, über Podcasts und über Filme oder YouTube und die ganzen Geschichten, die es früher auch nicht gab. Und heute sitzt ein Älterer hier und erzählt und die Jüngeren schauen sich das an und gucken, was man in 20 Jahren vielleicht macht.
Ja, und für dich persönlich schließt sich ja auch irgendwie so ein bisschen der Kreis. Du hast ja angefangen, hast du gesagt, Konsol, Zollverein und jetzt in der Rente bist du wieder hier. Wie fühlt sich das an?
Das ist ein schönes Hobby. Also man hat wieder eine Aufgabe, man wird gefragt, ob man Führung machen darf oder Führung machen möchte. Wir haben internationale Gäste hier, die sich für das Ruhrgebiet interessieren, die immer begeistert sind vom Ruhrgebiet, wie schön grün das geworden ist. Und für mich selber ist es so, ich wohne in Wanne-Eickel und wenn ich über die Erzbahntrasse morgens hier hinfahre, mit dem Fahrrad circa 20 Kilometer, ich fahre durch die Natur, wo früher die Kohlenzüge gefahren sind. Ich habe eine Beschäftigung und erfahre auf Zollverein auch Wertschätzung von den Gästen, die hier sind, dass sie sich einmal interessieren für die Geschichte von Zollverein, wie wir hier gearbeitet haben und dass man heute noch so fit ist und den Menschen von früher erzählen darf und die sich dafür interessieren. Das kommt ja auch noch dazu. Das ist ja nicht nur dass Schüler hier hinkommen, weil nichts in der Schule ist oder weil sie gerade Langeweile haben, sondern es sind wirklich ganz viele junge Leute hier, die sich auch für die Geschichte interessieren und wie wir früher gearbeitet haben, wie die Veränderungen in den Siedlungen stattgefunden haben, wie wir früher gelebt haben. Das ist für viele ja unvorstellbar, obwohl ja im Prinzip, ja klar, jetzt bin ich über 60, aber meine Kindheit ist noch nicht so lange her und die sagen, was, so habt ihr früher miteinander gelebt, ne? Dass noch Schweine bei der Oma im Garten nebenan gelebt haben und Ziegen und Hühner, ne? Dass das früher ganz normal zum Haushalt dazugehörte, können sich viele Leute gar nicht mehr vorstellen.
Ja, das ist so. Ja, auch die Arbeitswelt hat sich ja komplett gewandelt, wie du uns ja auch schön erzählt hast. Ich möchte mit meiner Abschlussfrage auch noch mal die Brücke schlagen von früher zu heute sozusagen. Denn das ist ja, was wir Grubenhelden mit Kleidung machen. Wie findest du das selbst als ehemaliger Bergmann, als ehemaliger Steiger? Wie würdest du das beurteilen, was die Grubenhelden da mit ihren Klamotten so machen? Du kennst den Laden ja hier in deinem neuen Wohnzimmer, Zollverein. Wie ist deine Meinung dazu?
Also ich persönlich bin von den Grubenhelden begeistert. Also alle, die unter Tage gearbeitet haben, sind da Helden. Und dann kommt dann noch dazu, die Kleidung, die wir tragen, war ja im Einsatz auf 1000 Meter Tiefe oder 1200 Meter Tiefe, jemand, wo man gearbeitet hat. Und das, was wir unter Tage getragen haben, ist ja richtig Schweiß und Arbeit gewesen. Das tragen wir heute in der Freizeit. Also für mich ist das immer noch faszinierend, dass man jetzt die Sachen trägt wieder, die wir früher auf der Arbeit getragen haben. Wie Untertage, wie Übertage. Nehmen wir die Kokerei, die hatten früher am Ofen 1000 Grad. Mit den Sachen, die wir jetzt bei den Grubenhelden tragen, die jetzt für die Freizeit da sind. Oder Untertage genauso. Wenn man im Streb war, hat man die ganz normalen Pütthemden getragen. Und heute tragen wir die Pütthemden in T-Shirts, in Sweatshirts. Ne? Gibt wieder ein Steigerhemd als Beispiel. Also es gibt schon wieder Sachen, die man früher Untertage getragen hat. Die sind jetzt salonfähig für Übertage. Ich persönlich bin davon begeistert. Enkelkinder unter anderem auch.
Ja, das ist schön zu hören. So wie alles, was du erzählt hast, Horst. Vielen Dank, Horst.
Vielen Dank. Glück auf.
Glück auf.
Wenn dir diese Folge von Mein Kumpel und ich gefallen hat, dann abonnier doch unseren Kanal. Dann verpasst du nichts mehr. Wir sehen uns. Glück auf.